comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Nico.
Moin.
Nico Backspin. Nico Backspin war schon mal zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich gehe davon aus, dass ihr alle Nico kennt. Wer ihn nicht kennt, Nico ist Hip-Hop-Journalist, Content-Creator, hat einen eigenen YouTube-Kanal, einen eigenen Podcast, eine eigene Agentur und ist eigentlich so nach King Kutsche die zweitgrößte Nummer in dieser Szene, würde ich sagen.
Das ist so geil. Das ist aber die Frage, was machst du eigentlich? Und wenn man diese Leuten wie uns stellt, dann versucht das mal in einem Satz zu erklären.
Das geht gar nicht.
Das geht gar nicht. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und bin dankbar dafür, dass ich auch eventuell mal einen Euro dafür kriege.
Bock hast du auf Football?
Ja.
Das finde ich super. Wir führen nämlich eine Tradition fort und sprechen heute nur über eine einzelne Franchise, Historie und Gegenwart, nämlich über die New York Giants. An die du dein Herz verloren hast. Kann man das so sagen?
Ja, doch, wirklich. Es ist ja, also zwei Fragen habe ich vorweg noch.
Ja.
Die wievielte Franchise ist das, die ihr besprecht?
Die 25. jetzt.
Warum sind die Giants erst Nummer 25?
Ah, es was ist auch schon so ein bisschen aktueller Sexiness-Faktor, würde ich sagen.
Ne?
Und da sind die Giants jetzt, also tut mir leid, aber safe. Nicht in Playoff-Form.
Safe.
Ja, Frage 2.
Was hältst du von den Giants?
Ich mag die Giants. Aber ich habe keine Faszination für diese Franchise. Da sind mir andere Teams irgendwie näher.
Ich finde nämlich, das ist generell, wenn du, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch hier, so eine Teamauswahl in der NFL für jemanden, wenn er hier ist, dann ist es ja nicht wie, keine Ahnung, ich bin St. Pauli-Fan, weil ich neben dem Stadion Hamburger groß geworden bin oder sowas. Oder eine familiäre Verbindung zu etwas habe, sondern du musst es ja schon so ein bisschen suchen und du brauchst Anhaltspunkte. Und ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch erzählt, ich mache es trotzdem noch einmal, damit die Leute das einordnen können. Ich habe Familie drüben in den USA, die haben in der Nähe von New York gelebt und ich bin rund um 18, 19, 20 plus so sehr, sehr viel drüben gewesen, immer durch New York gewandert und überall dieses Logo. Mhm. Und so hatte ich für meine Faszination für den Sport dann irgendwann den Fokus, dass ich gedacht habe, okay, das Team wird es für mich sein, weil irgendwie vielleicht in dem Alter Identifikation.
Warum nicht die Jets? Also wir hätten es ja auch sein können.
Ja, Identifikationssuche und so. Und zu der Zeit, muss man ja schon sagen, war es ja wahrscheinlich so die mit Abstand beste der letzten 25, 30 Jahre, die Giants hatten, wo sie ein paar Mal Playoff gespielt haben, Super Bowls am Ende auch geholt haben. Das führt natürlich dazu, dass du auch von hier, wo... wenn du so als Otto-Normalverbraucher dich über die Liga informieren möchtest, dann das kriegst du mit. Mhm. Ich kannte damals nicht den Kader, aber ich wusste, okay, das sind die Giants, das sind vielleicht noch ein paar Stars, so, das sind die Schlüsselfiguren und das sind die Mannschaften, gegen die sie gerade gewinnen.
Ja.
Und ich glaube, da ist dann so ein bisschen die Liebe für dieses Team entstanden. Und die Jets, ich kann dir nicht mal sagen, warum, weil eigentlich wären die Jets näher, weil ich bin Werder-Fan und grün und blau Giants und so.
Wenn man das nachher vielleicht wolltest du auch einfach ein bisschen Variation haben und nicht nur komplett grün sein.
Ich glaube, es war auch einer gewissen Fanciness in der Stadt geschuldet.
Ja.
Weil angefangen beim Logo bis hin zu vielleicht den Typen und der Art und Weise, wie auch ehrlicherweise Rap dann an einigen Stellen Football präsentierte, waren es eigentlich immer die Giants, die präsent waren.
Und du hast ja erzählt, du bist jetzt nicht nur auf die Giants in New York spezialisiert, sondern du hast auch ein Fable zum Beispiel für die Knicks und für die Mets, ne?
Ja, genau. Es ist so, dass... aus besagter Zeit, und das ist das, was ich mit dieser Sozialisierung meinte, dass mein Fokus einfach war. Ich habe Familie damals in New York und in Toronto gehabt. Mhm. Toronto, das ist so Eishockey. Und da ist es auch so ein bisschen, da sind es auch eher Baseball, die Blue Jays. Ich bin Toronto Blue Jays, weil Familie lebt da, deswegen, ey, mein, das ist kleine, komplett weg, aber mein, was ist er denn? Mein Cousin hat Season-Tickets für die Maple Leafs.
Mhm.
Und um das kurz zu erklären, wer Eishockey-Firm ist, die Warteliste ist, glaube ich, 85 Jahre lang.
Mhm.
Das heißt, diese Tickets, das ist halt so... Das ist
Gold wert.
Das ist mehr als Gold, das ist Platin überzogen. So, entsprechend ist die Faszination groß in dieser Familie dafür.
Ja.
Bei den Blue Jays waren es zu der Zeit dann auch die Faszination in der Stadt, warum ich das festgehalten habe. Und auf der anderen Seite, ich bin natürlich Hip-Hop-Basketball-affin, kommt man nicht an den Knicks vorbei, war ich dann da voll drin. Und hatte dann aber mal vor kurzem die Möglichkeit, ich glaube vor 2, 3 Jahren habe ich mal ein Spiel gesehen, zweimal bei den Mets.
Mhm.
Und habe gemerkt, das ist einfach, das ist so, es wirkt wie so ein SC Freiburg in der Baseball-Liga. Und ich glaube, das ist das, was ich am Ende überall mag.
Mhm.
Es ist so... Potenzial, vielleicht mal ein bisschen Underdog, vielleicht bist du auch manchmal riesengroß und hast viel Tradition, aber du kriegst es nicht richtig hin, das umzusetzen.
Ja, okay.
Deswegen bin ich auch, und ich blieb Yankee-Hats dank Jay-Z, aber ich finde die Yankees langweilig, wenn man 40 Titel in 60 Jahren holt.
Aber wenn man jetzt mal so draufschaut, Giants-Fan, Werder-Fan, von Basketball und Baseball bin ich nicht so viel Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei den Knicks und bei den Nets gerade läuft, aber du hast auch so ein bisschen den Hang zum Leiden, oder?
Weißt du was, wenn ich mich gerade so mit Sport, aber eigentlich mit jedem Sport beschäftige, überall die Teams, die ich cool finde, die ich mag, so, so überall ist einfach nix. Werder Bremen verhaut es gerade, die Giants 2016, glaube ich, das letzte Mal in den Playoffs, und ich bin auch diese Saison mit dem Gefühl, wir saßen hier, ich habe gesagt, es wird eine 8-8-Saison, und du hast mich schon so angelächelt. Es wird wahrscheinlich eine 2-14er oder sowas. Die Knicks kriegen es nicht hin. Und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht ist das mal ein schlechtes Karma an der Stelle oder so.
Ich finde es eigentlich echt charmant und sympathisch, weil ich finde es viel schöner, mit einem Team mitzufiebern, das jetzt nicht dauererfolgreich ist, so wie die Bayern zum Beispiel. Ist meine persönliche Meinung.
Safe. Und bin ich auch voll dabei. Und das ist der Grund, warum ich auch immer noch sage, ich bin Giants-Fan. Ja. Obwohl die Faszination von Football und auch das Team und das, was drumherum passiert ist, in den mittleren 2010ern, als die Seahawks hier so groß geworden sind, natürlich ein ganz, es ist leicht, das Seahawks-Fan zu werden, weil die Mannschaft ist geil, die Fans sind geil, der Quarterback, Coach, alles so, das war ein Paket, da kannst du einfach Fan von werden. Hätte ich einfach sagen, hey, auch blau mache ich. Nein, ich leide mit dieser Franchise und bin auch gemeinsam diesen Weg runtergegangen mit Eli Manning. Gehe jetzt auch jedes Jahr durch das Tal, dass ich mir denke, wir schaffen es, aber verkacken es immer wieder.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich glaube, das ist dann so eine gewisse, wie soll man sagen, Standhaftigkeit und Konsequenz, die man einfach ziehen muss.
Diejenigen von euch, die sich jetzt noch nicht ganz so lange mit Football befassen, denen sei gesagt, die Giants waren tatsächlich mal erfolgreich. Also das kann man sich jetzt in der Aktualität, in der Gegenwart nicht vorstellen, aber viermal noch die NFL-Meisterschaft gewonnen, also bevor die moderne NFL Anfang der 70er entstand, davor viermal Meister geworden, viermal auch schon den Super Bowl gewonnen. Also das ist ja was, da einige Franchises, die zum Teil noch nicht mal im Super Bowl waren, träumen davon. Also es gab auch mal tatsächlich gute Zeiten. Und da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen.
Ich finde ja auch schön, und das ist dann so noch ein Punkt, wenn du dich mit amerikanischen Mannschaften beschäftigst, wenn du ein Team hast, von dem du sagen kannst, ja, das sind die New York Giants. Es sind nicht die, und das ist schade, ich finde es schade, weil das zweite Team war natürlich also Football-Team, aus Hip-Hop-Sicht waren immer die Raiders. Aber sind es jetzt die Oakland, die Los Angeles oder die Las Vegas Raiders?
Ja. So, das Einzige, was sich da geändert hat, sie waren ja eine Weile die New York Football Giants, weil es halt auch ein Baseball-Team mit Giants gab. Das wurde dann irgendwann weggenommen, das Football, als die Giants dann nämlich nach San Francisco gezogen sind. Aber ansonsten hat sich da nichts geändert.
Und das ist ja auch nichts, was jetzt am Ende einen großen Faktor gemacht, aber es ist noch ein schönes Gefühl zu wissen, da steckt Tradition drin. Das ist ein Team, das gibt es seit 100 Jahren, die eine der ältesten in den Statistiken, auch ganz weit oben überall dabei. Nicht ganz so Bayern München, sondern vielleicht eher so Werder Bremen, HSV in der Gesamtliste. So. Das ist wieder eine Werder Bremen-Parallele drin.
Ja, absolut. Ewiges auch schon ein paar Mal Meister geworden, aber ist irgendwie gefühlt irgendwie
interessiert keine
irgendwie lange her. Gerade. Lass uns mal einsteigen, Nico, Prost.
Ja, zum Wohl.
Schön, dass du da bist. An dieser Stelle ein Dank an König Pilsener. Wie immer. Und auch eine weitere Empfehlung haben wir für euch heute. Wenn ihr nämlich mal in den NFL-Europa-Shop klickt, da gibt es eine Riesenauswahl an Merch, vor allem was auch die Giants angeht. Alles Mögliche. Den Link, wie ihr da hinkommt, haben wir euch in die Shownotes geschrieben. Du hast gesagt, fast 100 Jahre alt, 1925 wurde diese Franchise gegründet von einem Herrn namens Tim Mara, selbstständiger Buchmacher, der schon relativ früh zu viel Geld gekommen ist, und der hat damals $500 bezahlt, um ein Team in der NFL an den Start zu bringen. Jetzt ist $500 1925 natürlich nicht so viel wert wie $500 2020, aber irgendwie kurios, oder? So wenig Geld gefühlt, während heutzutage Menschen Milliarden zahlen, um so eine Franchise zu übernehmen.
Ist krass, oder? Ich finde, da gehören dann ja auch so ein paar Faktoren dazu, natürlich die Zeit, aber dass du auch zu der Zeit die Passion hattest, ey, ich hab Bock, ein Team zu gründen. So diesen Pioniergeist.
Und damals war Football noch nicht so angesagt in den USA wie heute. College-Football war größer und Football war auch nicht salonfähig. Es war schon auch ein Risikoinvest.
Und dann aber auch in so einer Stadt wie New York, wo du ja schon die Chance hast, etwas auch aufzubauen.
aber auch natürlich große Konkurrenz hast. Also das war ja damals schon Entertainment, oder? In den 20er Jahren.
Ja.
Den Broadway doch auch schon.
Ja, und ich, ja, genau. Und ich glaube auch, Sport hat natürlich so eine Faszination, die sich da erst entwickelt hat. Also wenn du, egal in welcher Sportart von früher Bilder siehst, du siehst ja, wie es Massen anziehen kann. Deswegen ist es schon ein nachvollziehbarer Weg, dass es erst 1925 war. Ja. Das ist so ein Punkt, den ich spannend finde. Und was mich interessieren würde, wie viel er am Ende damit gemacht hat. Mhm. Also wenn er Broker war, so Investment 500.
Also bis heute sind die Giants in der Hand der Familie Mara. Das heißt, er hat sie nie verkauft. Also dass man es jetzt messen kann, er hat damals $500 bezahlt und hat es dann, weiß ich nicht, für $500,000 verkauft. Das geht nicht, weil es immer noch in der Hand der Mara-Familie ist. Ja, ja. 1959 ist der gestorben, aber bis heute... In weitere Generation ist diese Franchise immer noch in Familienhand, wie ja viele auch.
Aber er wird gut Putter gemacht haben wahrscheinlich das in der stimmt. Zeit. Ja.
Also was sind die Giants heute wert? Milliarden wahrscheinlich.
Ich bin auch nicht sehr, ich glaube, sie gehören auch immer mit zu den jetzt gefährliches Halbwissen, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr wertvolle Franchise. Da kommt ja auch immer dieser New York-Faktor mit dazu, der sportlich ist dann ja auch immer so fassungslos machst, dass du einfach es nicht hinkriegst, da mal zumindest Playoffs zu spielen in dieser
Stadt. Das Stadion, da kommen wir ja später noch drauf. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen was wert.
Ja,
keine Frage. Krass. Ganz interessant finde ich, die New York Football Giants wurden zur selben Zeit gegründet und jetzt kommt's, wie die Detroit Panthers, die Providence Steamroller, die Pottsville Maroons und die wieder belebten Canton Bulldogs. Alles Namen, die wir noch nie gehört haben, die es auch nicht lange geschafft haben. Nur die New York Giants haben es tatsächlich geschafft, aus diesem Potpourri irgendwie zu überleben. Dank der Chicago Bears tatsächlich. Es gab ein Spiel, Bears gegen Giants, mit überdurchschnittlich vielen Zuschauern. Und dadurch haben sie auch Geld verdient und konnten irgendwie fortbestehen.
Ja, krass. Man muss sich auch mal vor Augen führen, was das damals zu dem Zeitpunkt für die Spieler bedeutet haben muss, ne? Also wenn du zu der Zeit Football-Profi geworden bist, dann hast du ja nicht irgendwie groß Geld damit verdient oder so.
Profi warst du damals
noch. Nee, genau.
Aber als ich so nachgelesen habe, wenn du jetzt ein Angebot von den Giants hast und die zahlen dir $50 pro Spiel und dann rufen dich aber die Bears an und zahlen dir 70, dann bist du zu den Bears gegangen damals.
Ja. Schon harte Zeiten, oder?
1927, 34, 38 und 1956 wurden die Giants NFL-Meister. Zweimal im Finale gegen die besagten Chicago Bears, auch einmal gegen die Packers. Stehst du eigentlich auf so Historie? Also wenn du irgendwie, das wird ja alles noch schwarz-weiß gewesen sein, wenn es überhaupt schon Bewegtbild gab. Also guckst du ja so alten Sport gern an oder kannst du damit nichts anfangen?
Ich finde, es macht sich auf den Briefbögen ganz gut und es drückt so Tradition aus.
Ja.
Und das ist dann ja auch, also ist ja bei den Giants auch mitgekriegt, dass der früher schon Titel geholt haben, zeigt mir, okay, die haben da auch schon so einen Wert gehabt.
Ja.
Den finde ich persönlich sehr wichtig. Ich vergleiche das gerne mal ein bisschen mit so Schalke 04, wo die ganze Franchise, also der ganze Verein ja darauf aufgebaut ist, dass sie irgendwann vor dem Krieg mal Titel geholt haben. Du musst es dann halt irgendwann umdrehen.
Ja.
Den Sport selber finde ich aber nicht ansehnlich. Man muss ja bei der NFL sagen, was ich total stark finde, dass du so viel Backkatalog hast, auch so viel Material aus allen Zeiten, viel gucken kannst. Aber ich finde, dieser Sport wird von Jahr zu Jahr athletischer, dynamischer. Und das finde ich faszinierend daran.
Ja.
Weil das ist für mich ein Sport, wo du Robotermaschinen in Menschengestalt aufeinander knallen. So, das war früher noch nicht so. Da war es manchmal nur brutal und
fies und so. Und jetzt gibt es ja so Hightech-Ausrüstung, wenn man so will. Allein diese Handschuhe. Also Ball muss man ja fast schon gar nicht mehr fangen. Da ist ja Patek schon dran.
Ja.
Also früher haben ja kaum Spieler den Ball mit einer Hand gefangen. Warum nicht? Weil die Handschuhe noch nicht so weit waren. Oder weil sie gar keine Handschuhe getragen haben.
Ach, weißt du, ich mag aber zum Beispiel auch keine... Also ich finde, alte Autos sehen ganz hübsch aus. Aber ich würde mir nie ein altes Auto an... Da bin ich nicht so der Typ für. Ich will das Neue mit der Technik. Und genauso ist es auch ehrlicherweise beim Sport. Ich mag diesen Fortschritt da drin. Diese Entwicklung.
Ja.
So, ich habe immer mal wieder in meinem Leben auch Freude oder gedacht, hey, hätte ich vielleicht auch mal Football spielen sollen? So, aber ehrlicherweise, Bilder, keine Ahnung, von heute sagen mir, oder ich würde, du würdest wahrscheinlich auch deinen Kindern sagen, nee, lass mal den Football weg oder so. Und als ich damit groß geworden bin, war das schon schlimm. Wie muss das denn damals gewesen sein?
Also heute wäre es ja jetzt wahrscheinlich schon nicht so zuträglich zu sagen, ja, spiel mal Football, mach mal. Aber damals?
Körperverletzung.
Absolut.
Körperverletzung.
Absolut. Zwei Namen würde ich aus dieser Zeit gerne nochmal hervorstellen wollen. Das eine ist Steve Owen. Mhm. Der war lange Trainer bei den Giants von 31 bis 53. War vorher auch Spieler, ist mit denen auch Meister geworden in der O-Line, hat als Trainer 34 und 38 die Titel eingefahren und stand noch 6 weitere Male im Endspiel. Den muss man hervorstechen, weil es gibt auch eine Besonderheit bei ihm, ne?
Ja, also den Namen kenne ich auch nur so ein bisschen aus mal was drüber lesen und so. Ja. Ja, keine Verbindung dazu. Aber, und jetzt kommen wir wieder zurück zu, warum bist du Fan? Wie bildest du dir deine romantische, emotionale Verbindung zu so einer Franchise? Der Typ hat ja offensichtlich, war 20 Jahre Coach vom Team, glaube ich, und hat nie einen Vertrag gehabt, sondern hat alles immer per Handschlag geregelt. Wenn das und du sagst, der Verein ist noch in Familienhand, das heißt, irgendwie ist das so ein Spirit, der da drin steckt, dann fühlt sich's gut an. Dann denke ich mir, ja, Giants, cool, dann macht mal so weiter. Dann lass,
also wenn hat so das, was Familiäres.
Ja, genau. Ne? Wenn ihr das da so gemacht habt, passt ehrlicherweise dann nicht zur Stadt New York.
Ja.
Das wäre dann mehr so in Baltimore oder so zu Hause. Aber gibt dem Ganzen so ein schönes Zusatzkrönchen. So. Schöne Geschichte. Aber ich kann dir nicht sagen, ich glaube, die haben mit dem auch Titel geholt. Ne?
Ja, zweimal. Als Trainer zumindest.
Ja, genau. So, aber ich meine, das ist so.
6-mal allerdings auch im Endspiel verloren.
Ja, okay.
Aber du musst auch erstmal ins Endspiel kommen. Ne? Ja. Ist ja auch eine Leistung.
Ist, glaube ich, aber auch die erfolgreichste größte Zeit, die Giants hatten, glaube ich. Ne?
Von der Anzahl. Ja, ne? Also genau. Gemessen am Erfolg auf jeden Fall. Also am permanenten Erfolg. Ja. Und auch ganz interessant, zusammen mit Tom Landry, das ist ja auch so eine Trainer-Ikone, hat er damals die 4-3-Defense erfunden.
Ja, okay.
Es gibt ja die 3-4 und die 4-3 und die 4-3-Defense entstammt auch ein bisschen der Feder von Steve Owen.
Ah, okay.
Also wenn wir eine Folge über die Faszination New York Giants machen, mit fast 10 Jahrzehnten, dann muss Steve Owen fallen, genau wie der Name von Mel Hein. Der hat von 31 bis 45 ausschließlich für die Giants gespielt, gilt bis heute als einer der besten O-Liner aller Zeiten. Nie ein Spiel verletzt, verpasst und seine Rückennummer 7 wird nicht mehr vergeben.
Schon das habe ich mal krass. Ja, das habe ich mal gesehen. Das gehört dann mal zu diesen anderen Nummern, die da oben immer hängen, so, wo ich keinen Bezug zu habe. Aber offensichtlich, ich meine, wenn du 15 Jahre im Verein bist, Legende.
Absolut.
Ja.
Und wenn es auffällt, das ist ja irgendwie das Wichtigste. Ja, ich meine, keiner von uns kennt Mel Hein persönlich, ist ja auch schon ein bisschen länger her.
Hast du mal Szenen so gesehen? Auch nicht, ne?
Nee. Ich habe so ein paar Szenen, auch schwarz-weiß noch vor Augen. Das ist so wie, als würdest du so ein Fußballspiel von der WM 74 sehen zum Beispiel. Ich finde das faszinierend, aber es ist so lahm.
Ja.
Wenn du dir so Fußballspiele von früher anguckst, ne? So Holland, Deutschland, WM 74, das muss ja zu der damaligen Zeit ein Burner gewesen. Aber es ist so lahm, finde ich, oder?
Es gibt so geile Theorien darüber, dass also Franz Beckenbauer ja schon ein großartiger Fußballer gewesen ist, aber wenn du dir manchmal genau in solchen Zeiten anguckst, wie der den Ball vom Tor bis in die gegnerische Hälfte
hatte,
im Spaziergang hintragen konnte,
dann heutzutage, aber hohes Pressing oder sowas, oder wir sind super gegen den Ball, das gab es damals ja.
Nee, so genau, richtig. Genau.
Ja.
Aber ja, so. Ich finde bei diesen ganzen Legenden aus der Zeit, das sind diese Namen, mit denen du dann auf jeden Fall punkten kannst und sagen kannst, ja, ich bin wirklich Giants-Fan. So. Aber ich habe nie was von denen gesehen. Bei mir hat es erst so in den 2000ern angefangen, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe.
Ja, Anfang der 2000er bin ich auch erst eingestiegen, mich für die NFL zu interessieren. 1945 noch nicht.
Nee.
Da hatte ich noch andere Interessen.
Ja, ich auch. Da war ich erstmal mit anderen.
Ja, da waren wir auch noch jung. Weißt du, da hat man ja auch noch Flausen im Kopf.
Ja.
Anders als jetzt.
Hatten wir ganz andere Probleme.
Ein weiterer Meilenstein, der natürlich erwähnt werden muss, ist The Greatest Game Ever Played. Es gab ein Spiel, das gilt bis heute als das beste Spiel, das je gespielt wurde. Und zwar das Finale 58 zwischen den Baltimore Colts damals noch. Übrigens, wir haben auch mal eine Folge über die Faszination Colts gemacht. Müsst ihr mal ein bisschen runterscrollen, da könnt ihr das gucken. Gegen die Giants, die Colts damals mit Johnny Unitas, auch so eine Quarterback-Legende. Und das war das erste Spiel aus der NFL, das live im US-Fernsehen landesweit übertragen wurde. 45 Millionen Menschen saßen da vor den Bildschirmen. Und es ist tatsächlich, es stand unentschieden, 17-17 zum Ende der regulären Zeit. Und dann haben erstmals die Verlängerungsregeln gegriffen, also wie gemalt für die NFL. Das erste Mal im Fernsehen und dann gibt es auch noch Verlängerungen, hochdramatisch am Ende haben die Colts dann zwar gewonnen, aber seitdem gilt Football als super populär und seitdem ging das immer mehr dahin, dass Football eigentlich der Nationalsport Nummer 1 ist. Also und da waren die Giants halt auch involviert.
Wird der Franchise ja auch geholfen haben, die Popularität im Land auf jeden Fall noch zu steigern.
Definitiv, definitiv.
Das sind auch so Sachen, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen, oder? So dieses, ja, guck mal, ein Spiel und so viel, wie du überladen wirst. Ich freue mich ja wahnsinnig darüber, wie viel Konsum ich heute machen kann. Ja. Aber dass es früher dieses Besondere war, dieses eine Spiel zu feiern, und heute weiß ich jetzt schon nicht mehr, wie die Spiele vor zwei Wochen gewesen sind.
Heute kannst du dir, wenn du willst, Spiele aus der ersten holländischen Liga angucken.
Ja,
das war echt eine andere Zeit. Also 58 Finale verloren, und zwischen 59 und 63 standen sie noch viermal im Finale, haben aber auch alles verloren.
So ein bisschen Buffalo Bills-Style, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, wer es hat denn so einen Ruf. Ja, doch, stimmt, Buffalo Bills, genau. Viermal in Folge verloren.
Viermal in Folge verloren.
Ein bisschen Buffalo Bills-Style.
Unter anderem auch gegen die Giants, glaube ich. Aber
wie gesagt. Dann begann die saure Gurkenzeit, wenig sportlicher Erfolg, Streit um Stadion. Um Stadion, wie gesagt, sprechen wir später auch noch. Und dann kamen auch die New York Jets hinzu. Ab 69. Die Jets sind ja in der AFL, in der Konkurrenzliga damals gegründet worden. Und dann gab es plötzlich auch die Jets mit Joe Namath. Auch so einer schillernden Quarterback-Figur. Das hat natürlich auch so ein bisschen an der Vormachtstellung der Giants in New York gegraben. Hast du denn also eine kleine Sympathie für die Jets, oder findest du die total doof, weil selbe Stadt, Konkurrenz? Also wie ist so das Giants-Jets-Verhältnis bei dir?
Guck mal, ich finde...
Bei denen läuft es ja noch schlechter.
Ja, ja, genau. Ich finde, da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin meinte, wenn du Football-Fan aus Deutschland bist, vielleicht gibt es eine gewisse Rivalität, wo du so, weil du tief drin bist, deshalb die nicht magst oder sowas alles. Es gibt auch ein Team in der Liga, das finde ich nicht besonders gut. Aber dann ist ganz oft auch eine Faszination oder eine Sympathie durch Spieler oder durch, wie die Franchise sich aufgebaut hat, oder halt Mitleid. Und bei den Jets ist es halt lustig zu sehen, dass es noch schlechter geht als bei den Giants. Es ist halt echt peinlich zu sehen, wenn du so diese ganzen Rankings siehst und jedes Mal sehen die beiden New Yorker.
Ja, wir produzieren ja ein bisschen vor, aber Stand jetzt haben, glaube ich, die Jets den ersten Pick im nächsten Draft und die Giants den zweiten. Also beide New York, was ja eigentlich auch echt ein Skandal ist, oder?
Peinlich. Für die Stadt New York. Es ist wirklich peinlich.
Ja.
Da sind wir genau, bei der Stadt New York. Man kann sich fast überlegen, warum fusionieren sie nicht, das geht natürlich nicht. Aber dass die das nicht hinkriegen, ist ganz lustig. Wie heißt nochmal dieser First-Round-Pick, dieser verrückte Quarterback,
Trevor Lawrence,
genau, ja. der gesagt hat, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass wenn die Jets den First Pick haben, dass ich dann mich nächstes Jahr zum Draft anmelde, dann bleibe ich halt noch ein Jahr auf dem College. Mein Team schlägt das Team auf jeden Fall. Das zeigt, wie viel Wert diese Teams
gab's haben. Gab es alles schon. Also wir werden ja natürlich auch noch über Eli Manning sprechen. Der wurde ja eigentlich auch von einer anderen Mannschaft gepickt und hat sich geweigert, dahin zu gehen. Also mal sehen, was Trevor Lawrence so macht. Aber du hast recht, er dürfte ja noch ein Jahr College spielen. Er muss sich ja nicht anmelden.
Aber ich hoffe ein bisschen, ach gut, dann gehen wir jetzt weiter. Aber irgendwie ist es schon so, wäre geil, wenn der... Also wenn die so schlecht spielen, dann...
Ja, aber das, letztlich weißt du es ja auch als College-Sportler, dass das System so ist.
Ja.
Wenn du als erstes gepickt wirst, kriegst du halt das meiste Geld, das ist fair, die meiste mediale Aufmerksamkeit, das ist fair, aber halt eigentlich auch das schlechteste Team, das ist nun mal so.
Ich hab aus Werder-Fußball-Fansicht so ein Gefühl von Ruhe, Gelassenheit, Vertrauen geben, lass die mal machen. Deswegen bin ich immer noch auf DJs Seite, aber ich denke mir die ganze Zeit, ey, wenn Trevor Lawrence da ist, dann sollten wir da vielleicht drüber nachdenken, ob es nicht eine Option wäre.
Ja, so. Wer weiß.
Aber naja. Wenn, dann kriegen ihn die Jets offensichtlich, weil die noch schlechter sind.
Ich finde es ein bisschen schade, dass die halt so selten gegeneinander spielen. Also Jets AFC, Giants NFC, also dass du so ein richtiges Derby hast, das gibt es ja echt selten eigentlich.
Ja, das ist generell vom System, finde ich das schade. So, das,
ja.
So,
deswegen, also klar gibt es da irgendwie eine Rivalität wahrscheinlich.
Ja, aber jedes Jahr zweimal gegen die Cowboys ist auch irgendwann langweilig. Naja.
So, wir bewegen uns in den 80er Jahren. Da ging es dann tatsächlich mal wieder aufwärts für die Giants, nämlich mit zwei Super Bowl-Siegen, 86 und 90. Die hast du auch noch nicht bewusst miterlebt wahrscheinlich.
Nee. Also nicht wirklich.
Einmal 86, in der Saison 86 haben sie gegen die Broncos gewonnen, 39-20. Da ist auch ganz interessant, da ist die Gatorade-Dusche erfunden worden. Also nach dem Spiel, der Trainer Bill Parcells, über den werden wir auch gleich nochmal sprechen, wurde von seinen Spielern mit einer Tonne eisgekühlten Gatorade übergossen. Und das wurde dann damals erstmals im Fernsehen gezeigt, sodass es alle gesehen haben. Und seitdem hat das Tradition.
Siehst du.
Also seit der Saison 86 wird das gemacht. Und 1990 haben sie wieder die Vince Lombardi Trophy geholt, damals im Endspiel gegen die Buffalo Bills, 2019. Und auch da müssen wir ein paar Figuren hervorheben, allen voran Lawrence Taylor. Gilt bis heute als eigentlich der beste Verteidiger, der jemals in der NFL gespielt hat. So ein absoluter Knochenbrecher, der weder mit sich selbst noch seinen Gegenspielern gegenüber irgendwie Mitleid hatte. Und der dieses Spiel durch seine Athletik, durch seine Powerness, durch seine Explosivität auch nochmal auf so ein anderes Level gehoben hat. Guckst du dir sowas gerne an, so Typen, die wirklich, ja, also fast schon wie Tiere quasi, so dann aufs Spielfeld kommen und alles zerstören und es ist auch so ein absoluter Faktor, so ein einziges Individuum ist so ein Faktor in einer Mannschaftssportart?
Ja, und ich finde, das ist, also und da gehört er ja mit Sicherheit dazu, dass das so Typen sind, die diesen Mythos dann ja auch aufgebaut haben, den du ja heute hast. Wenn du heute siehst, wie ein Team auf den Platz geht, also ein paar Jahren schon, dann sind da halt 50 Typen, die alle, ich bin heute richtig am Durchdrehen und jede Situation wird gefeiert, als würde ich gerade 5 Knochen gebrochen haben. Der hat es ja scheinbar einfach gemacht.
Ja, einfach machen.
Genau. Ja. Und hat damit ja sicherlich auch für einen gewissen Mythos gesorgt und um sich herum eine Faszination, aber wahrscheinlich nicht, weil er sich gedacht hat, ey, ich mache jetzt aus mir einen fancy Typen, sondern weil er einfach gedacht hat, ich gehe auf diesen Scheißfeld, ich sorge dafür, dass mein Quarterback Ruhe hat und breche jedem die Knochen, der ihm zu nahe kommt. So, und das sind dann geile Typen. So,
ein bisschen wie Sergio Ramos, finde ich, bei Real im Moment. Das fällt so auf, dass der trifft ja am Fließband. Ja. Ist auch so ein Typ, einfach, der geht voran irgendwie. Ne? Und ohne den geht bei Real nichts. Und mit dem ist es auch so ein super Typ,
finde ich. Und ich weiß, also, es gibt ja auch viele Leute, die ihn nicht leiden können. Der Typ hat 30 rote Karten, glaube ich, seine Karriere geholt. Ne? Ich finde Sergio, und ich kann Real Madrid nicht leiden. Ja. Aber Sergio Ramos ist wahrscheinlich der größte Verteidiger, der dieses Spiel je gespielt hat. Weil der schafft es, ein ganzes Team umzudrehen. Ja. Es gibt so diese, kurzer Ausflug, Europapokalfinale oder Champions League-Finale Real gegen Atletico, wo Atletico führt und dann macht Sergio Ramos in der 90. per Kopfball das 1-1 und Cristiano Ronaldo schießt in der 117. den Elfmeter zum 4-1 rein, nachdem Sergio noch das 2-1 gemacht hat und feiert sich und ist in den Zeitungen, weil er der Typ ist und dabei ist Sergio Ramos derjenige, der diesen Titel gewonnen hat.
Ja.
So. Und wahrscheinlich ist bei den Lawrence, also das muss ja, ich weiß nicht, ob das zu der Zeit damals auch schon so wahrgenommen wurde, aber die Reden danach zeigen ja, dass der Typ damals, das war der Baumstamm in der Mitte von so einem Team. Und jeder, der mal Teamsport gemacht hat, weiß, wie wichtig das ist, solche Leute zu haben.
Ist aber nicht alles positiv rund ums Leben von Lawrence Taylor. Also schon zu aktiven Zeiten hatte er ein Kokainproblem. War auch zwischendurch ein paar Mal gesperrt. Und nach der Karriere ist er dann auch echt doll abgestürzt, auch wegen Drogen. War dann oder hat sich schuldig bekannt für eine Vergewaltigung. Saß zwischendurch auch im Gefängnis und wurde dann in die Hall of Fame aufgenommen. Irgendwann und hat dann in seiner Rede erzählt, wie gerne er zu Prostituierten geht. Also das hat natürlich auch für einen Skandal gesorgt. So die offizielle Rede in Canton, Ohio und er erzählt dann ein bisschen was von seinen Besuchen bei Prostituierten. Also er ist schon ein spezieller Mensch.
Ja, aber ich glaube, ja, stimmt schon. Also da sind natürlich gerade auf der Liste der Sachen, die du beschrieben hast, sind natürlich Themen drin, die absolut nicht gehen, wo dann die Verurteilung auch mehr als notwendig ist.
Ja.
Die Geschichte, sich da dabei hinzustellen und halt so Dennis Rodman-mäßig enfant terrible zu sein, ey, fickt euch mal einfach alle, Entschuldigung, wenn ich jetzt so deutlich spreche.
Hier ist Freischnauze.
Ja, genau. Ich mach einfach, so, das ist dann ja wieder das, was den Sport auch und die Typen da drin auch faszinierend macht. Ja. Ich stell mir, also, wenn du nicht mal heute mit Sport beschäftigst, wie genau auf alles geachtet wird, ich würde auch doch mal gerne so in den 80ern in so einer Football-Kabine gewesen sein, so. Was die sich da alles wie, wo...
Ja, auch noch nicht alles glatt gebügelt wie heute. Wenn du ein Interview mit irgendjemandem liest und liest 4 Seiten und irgendwie nimmst du nichts mit. Das war damals, glaube ich, anders.
Heute liegt da so ein Haufen Traubenzucker in der Mitte der Kabine, wo sich jeder ein Stück mitnimmt.
Und das Interview wird vorher noch 18 Leuten geschickt und wird rausredigiert und so weiter. Das war damals, glaube ich, anders. Oder so ein Lawrence Taylor, ich weiß nicht, wie der in der Neuzeit gewesen wäre. Vielleicht hätte er sich auch heute nichts sagen lassen. Wie so ein Max Kruse vielleicht oder keine Ahnung.
Aber ich muss ja sagen, auch wenn ich ihn für einen Vollidioten halte, ich habe halt eine wahnsinnige Faszination für Mario Balotelli. Mhm. Der einfach sich dann da, wo war das, beim Manu oder wo er war, eine Eskapade nach der anderen geliefert hat, definitiv nicht alle Latten am Zaun hatte und sich dann hinstellt mit dem T-Shirt und Why Always Me? Ja, weil du einfach nur Quatsch machst.
Merkst es nicht, Digga.
Ja, genau, merk es doch mal. Und wahrscheinlich ist er genauso ein Kandidat. Aber das gibt ja in jeder Sportart so Typen und der war ja, glaube ich, auch das bis zum Wrestling dann irgendwann gegangen, glaube ich, ne? Und der hat auch einen Film mitgebracht, der war auch bei Any Given Sunday mit dabei. Das zeigt ja, was für ein geiler Charakter der ist. Und wenn du dann, wenn er dann für irgendwie was Scheiße dir gebaut hat, bestraft wurde, und damit quasi da dann du sagen kannst, okay, du hast es verstanden, ist es gesühnt, dann bleibt die Legende.
Ja.
Dann muss er ein geiler Typ gewesen sein.
Ein anderer Typ aus dieser Zeit, über den wir sprechen müssen, weil es einfach total viele Parallelen zu Eli Manning gibt, finde ich, ist Phil Sims. Mhm. Der war Quarterback bei den Giants von 79 bis 93. Hat 86 war auch Super Bowl MVP im Finale. 1990 war verletzt. Also das heißt, der hat 14 Jahre für die Giants gespielt, mal mehr, mal weniger. Hat Super Bowl gewonnen, war Super Bowl MVP, so wie Eli Manning. Also Sims nur einmal, Manning zweimal. War aber immer umstritten. So wie Eli Manning eigentlich. Mhm. Ne? Und Phil Sims zum Beispiel ist bis heute nicht in der Pro Football Hall of Fame. Und da scheiden sich ja auch die Geister. Gehört Eli Manning da rein? Gehört er da nicht rein? Muss er da nicht rein? Was hat er da zu suchen? Also die Giants haben offenbar auch so ein Fable für Franchise-Quarterbacks, mit denen sie sich aber nicht zu 100% identifizieren können, wirkt so.
Ich kann dir nicht genau erklären, woran das liegt. Es gibt so Parallelen zu anderen Teams in New York, dass du, ist bei den Knicks zum Beispiel auch immer schon so gewesen, dass ganz viele Spieler so schweren Stand in der eigenen Stadt hatten, weil diese Stadt halt einfach so wild und verrückt ist. Und der Druck von Vereinen, dann medienseitig auf Spieler und aufs Team ist halt schon so groß, dass du, ja, du musst ja voll 100% performen, sonst fällst du durch.
Ja.
Und ich glaube, in kleineren Franchises hast du mehr Raum, auch mal wieder wie im Fußball. Weißt du selber.
Ist das tatsächlich so? Ich höre das öfter. Du kennst New York besser als ich oder vor allem auch die New York Post. Ist die New York Post tatsächlich fieser und gnadenloser als jetzt bei uns, weiß ich nicht, eine Bild oder so? Ist das nochmal ein anderes Level?
Also ich glaube, dadurch, dass die Stadt größer ist und noch mehr Leute mitreden, ist der Druck einfach noch ein anderer.
Ja.
Solange du, also ich gehe mal davon aus, ich lese jetzt nicht jeden Tag, aber was du so mitbekommst, ist ja schon der Ton rau. Mhm. Aber solange du bestimmte Grenzen nicht überschreitest, was man ja auch in deutschen Tageszeitungen immer hofft, dann ist der Inhalt erstmal gleich. Dadurch, dass aber vielleicht die Stimmen von außen immer mehr werden, ist der Druck vielleicht noch ein ganz anderer. Weil dann gucken ja ehrlicherweise, und das wird ja auch ein Spieler wissen, noch mal mehr Leute auf das, was du den ganzen Tag machst. Und das ist, da sind wir wieder bei den Fußballvergleichen. Das kennst du selber. Wenn du in Hamburg ein Spieler Quatsch macht, dann selbst beim Zweitligaverein werden das mehr Leute mitkriegen, als wenn das in Mainz ein Spieler macht. Oder selbst in Bremen. So.
Ja, das stimmt natürlich.
Und wenn du dann Quarterback der Nummer 1 Franchise, der größten Metropole der Welt bist, dann kannst du eigentlich nur verlieren, es sei denn, du bist 100%.
Ja. Ja.
Und sie suchen sich ja auch immer, und ich habe mir da ein paar Bilder und so angeguckt, den habe ich auch nicht so wirklich mitgekriegt, aber der sieht halt auch aus wie ein Versicherungsvertreter, genau wie Eli Manning aussieht wie ein Versicherungsvertreter.
So viele Parallelen, oder?
Genau wie Daniel Jones auch aussieht, wie einer, der auf einer Studentenparty als erstes nach Hause geht. vielleicht, weiß ich nicht.
Ja. Oder Sam Darnold, ich meine, das Pendant zu den Jets, der sieht jetzt
Ja, witzig.
Vielleicht auf jeden Fall, das hat er geschafft. Auch seine Rückennummer wird nicht mehr vergeben. Auch die 11 gibt es bei den Giants nicht mehr.
Ja, gut.
Siehst du? So, Trainer. Bill Parcells war damals Trainer. Auch eine absolute Legende. Hat dann auch noch mal mit den Patriots tatsächlich den Super Bowl erreicht, allerdings verloren. Und auch bei den Jets und bei den Cowboys war er noch. Also Bill Parcells muss man auch nennen, wenn man über die Giants spricht, weil der war damals Trainer. Und, das möchte ich noch kurz sagen, er hatte einen Defensive Coordinator, also er hatte einen Lehrling sozusagen, der auch zweimal den Super Bowl gewonnen hat, nämlich Bill Belichick.
Ja.
Bill Belichick hat bei Bill Parcells gelernt.
Ja, krass. Der ist doch, glaube ich, auch, ich habe natürlich die Namen immer ein bisschen gelesen, bei dem ist mir, glaube ich, aufgefallen, dass der 3 Franchises ins Titel geholt hat oder so, was vorher keiner geschafft hat, oder Conference Finals.
Ja, genau, Conference Finals.
Ja, genau. So, also zeigt ja auch, dass du, also da bin ich wieder bei dem Punkt Stadt und so, und auch in der Zeit geht das bestimmt schon los. Wenn du der Stadt in dieser Franchise es schaffst, dich so aufzubauen und so viele Jahre zu stehen, dann musst du einfach ein Guter gewesen sein. Und es ist bestimmt auch nicht leicht, mir den Giants Titel zu holen.
Aktuell nicht. Ich würde es mal so nennen.
Ja. Ich meine ja generell. Da bin ich ja wieder bei dem Druck.
Ja.
So. Es ist in anderen Städten ist es einfacher. Da bleibe ich bei. Es ist, kannst du nicht messen, aber ich habe das Gefühl, es ist schwieriger dort.
Da hast du auch recht. Also ich habe ja auch über den HSV berichtet. Der Druck ist hier sicherlich größer als jetzt irgendwo anders.
Ja.
Und die können sich das ja auch nicht aussuchen, von wem sie gedraftet werden und so. Aber ich finde es irgendwie immer, also ich habe auch leicht reden, weil ich war nie Profisportler, aber so einfach zu sagen, ja, für mich ist der Druck ja auch viel größer als für dich. Also letztlich ist der Druck doch für jeden Profisportler der gleiche, oder nicht?
Ja, wenn du dann aber in einer Stadt lebst und du hast verdammt viel Geld in der Tasche und du bist Torhüter bei einem ambitionierten Zweitligisten und überlegst dir, Party machen ist geiler als trainieren, aber ich bin ja eigentlich auf dem Weg zum Nationaltorhüter, dann sind Anspruch und Wirklichkeit
ja,
vorbei.
Ja, das stimmt natürlich.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in einer Stadt wie New York noch mal krasser ist, diese ganzen sozialen Komponenten, inklusive Kleinigkeiten, dass einfach nicht nur medienseitig 100 Leute was von dir wollen, sondern auch privatseitig 100 Leute was von dir wollen.
Ja.
Was wieder erklären würde, warum die Quarterbacks alle aussehen wie Versicherungsvertreter, ja, weil du damit gesagt, wie sicher das ist, dass die alle so...
Ja, aber so ein Daniel Jones wird ja nicht in Manhattan wohnen,
nee, genau,
oder?
Das meine ich halt. Ja. So, der wohnt wahrscheinlich irgendwo...
Irgendwo da draußen,
Staten in
Jersey
Island.
Halt.
Ja. Ja, Jersey, genau, Jersey noch besser. Staten,
Fährt mal mit der Dings rüber. So, 1990, auch das noch der Vollständigkeit halber, seit 1990 ist John Mara Chef der Giants, bis heute ist der Enkel von Tim. Also wir sind weiter in Mara-Hand. 2000 standen die Giants wieder im Finale, allerdings haben sie das deutlich verloren gegen die Baltimore Ravens. Auch da würde ich zwei Spieler wieder hervorheben wollen aus der Zeit, nämlich Tiki Barber. Da müsstest du jetzt so langsam schon reinkommen in der Zeit, wo dir die Giants das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Tiki Barber wird dir wahrscheinlich ein Begriff sein.
Ja, genau. Aber auch mehr Name und ein bisschen so gewisse wie sagen wir, wie heißt das? Mit Hype und Faszination drumherum.
Yeah.
Aber zu der Zeit jetzt auch noch nicht so ein großes Gefühl für die Jungs außerhalb von der Quarterback-Position gehabt.
Prägende Figur bei den Giants rund um die Jahrtausendwende, war Running Back, auch ein super Athlet, hält bis heute noch einige Rushing-Rekorde bei den Giants, war
genau.
Oder hat aber nie den Super Bowl gewonnen.
Ja, ich glaube, deshalb ist er auch nicht so hängen geblieben, aber da war irgendein Rekord, den er ziemlich lange hält.
Ja, ist Saquon Barkley, den
ja, genau.
Geschafft hat. Das waren, glaube ich, Rush-Yards in einem Spiel.
Ja, genau.
200
genau.
Irgendwas, ja. Genau, Tiki Barber. Und Michael Strahan, den müssen wir auch nennen, weil sonst heißt es, am Ende dieser Faszinationsreihen fragen wir immer noch, wenn ihr meint, wir hätten jemanden vergessen, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn wir jetzt nicht über Michael Strahan sprechen, dann kommen bestimmt viele Giants-Fans und sagen, ey, ihr macht eine Ausgabe über die Giants, aber sprecht nicht über Michael Strahan. Über den müssen wir natürlich auch sprechen. Auch so ein Sackmonster, auch so ein Verteidiger von 93 bis 2007 ausschließlich bei den Giants. Auch in der Hall of Fame. Und in seiner letzten Saison hat er dann tatsächlich, da kommen wir jetzt gleich drauf, nochmal den Super Bowl gewonnen. Also Michael Strahan muss man auch erwähnen, wenn man über die Giants spricht. Heute ist er übrigens TV-Moderator.
Ja, genau, habe ich auch gesehen. Wie ist das eigentlich bei der Serie so? Wie viele Die Hard Fans oder kommen so viele Die Hard Fans raus von den Teams, die euch wirklich nochmal anzählen können für, ey, ihr habt aber in den 30ern den vergessen oder so?
Na, ich glaube, das ist dann natürlich immer individuelles Geschmäckle. Also, weiß nicht, du wirst bei Werder jetzt auch einen haben, so aus der Vergangenheit, der so dein persönlicher Liebling ist, aber der jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie in den normalen Rückblicken erwähnt werden würde.
Ja, stimmt schon. Ja,
und der wird dann natürlich reingeschrieben.
Ja,
aber ne, seht es uns nach. Wir haben hier auch, oder wir wollen jetzt, man kann über die Giants bestimmt den ganzen Tag durchgehend sprechen. Aber wir wollen das jetzt so kurz und knapp wie möglich irgendwie versuchen.
Ich finde, man muss ja nochmal ein paar Punkte dazu sagen, dass der, also wir sind ja ähnliches Kaliber, dass die Faszination für den Sport und auch die Zugriffbarkeit von Informationen ja schon eine andere ist heute als vor vielen Jahren.
Ja.
Was dazu führt, dass man auch ganz viel Zeit davon, also selbst wenn ich in den 2000ern angefangen habe, so mich damit zu mehr zu mit beschäftigen, habe ich trotzdem, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber den Kader nicht im Griff und so. Und natürlich habe ich nicht so viel Tiefe, wie ich aber andersrum, weil Fußball näher ist, trotzdem weiß, wie die Geschichte von Fortuna Düsseldorf war, obwohl die mit dem Verein nichts zu tun
hat. Ja, das stimmt, klar.
Das wird, glaube ich, immer so ein Problem sein.
Weil es einfacher ist oder es einfacher war, früher hier an Informationen zu kommen über den hiesigen Sport als über den US-Sport.
Ich glaube, seitdem ich denken kann, schlafe ich unter dem Kopfkissen auf diesem Kicker-Jahrbuch immer. Mhm. Und habe mir früher immer alle Statistiken durchgelesen, habe mir da wirklich auch durchgelesen, okay, das ist der Kader von KFC oder Bayer Uerdingen und da kommt der Spieler her und sowas. Also wirklich,
der Grotifant.
Ja, ganz schlimm früher. Und ich habe dann immer, wenn ich in den USA war, habe ich mir diese Sports Almanacs gekauft. Ja. Oder Sports Illustrated Preseason und sowas alles. Und habe das auch immer versucht durchzulesen. Aber da du dann im Alltag nicht so viel damit zu tun hast, weil du jetzt halt nicht den Spieltag so und so komplett durchgekriegt hast, weil es durch die Nachrichten und im Fernsehen gekommen ist, hat sich vieles davon wieder verloren. Deswegen bleiben viele Namen auch einfach nicht hängen, sondern es ist mehr so ein Gefühl, das sich in den letzten Jahren natürlich verdichtet, wenn du noch näher dran bist und auch die Spieler wie es immer so schön heißt, aus dem Helm heraus mehr Popularität bekommen und man sich in irgendwas festhalten kann.
Aber dafür ist so eine Faszination-Reihe ja gut, weil auch du wahrscheinlich was lernst. Oder?
Ja,
weil
safe.
Du plötzlich auf Seiten klickst im Internet, was du jetzt so nicht gemacht hättest und dann lernt man ja auch mehr über sein Team irgendwie.
Ich fand's geil, weil also ja. Du hast mir ja vorher so ein paar Stichpunkte gegeben, dann, worüber wir reden werden und alleine mal durchzugehen und zu sehen, okay, alles klar, super, da habe ich noch ein paar Eckpunkte mehr, die ich Leuten um die Ohren hauen kann, wenn ich klugscheiße, warum die Giants so gut sind.
Genau. Michael Strahan übrigens, der ist heutzutage TV-Moderator, falls ihr es nicht wisst.
Ja, genau. Und übrigens, weißt du eigentlich, warum es eine Gatorade-Dusche gibt?
Ja. Ich habe nachher noch eine schöne Liebesgeschichte für dich. Oh, ganz am Ende.
Ich freue mich.
Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Super Bowls. Saison 2007, Saison 2011, beide gegen die Patriots. 2007, 17-14, was wahrscheinlich als Giants-Fan besonders viel Spaß gemacht hat, weil damit haben sie den Patriots die perfekte Season kaputt gemacht. Bis dahin 18 Siege in Folge, es fehlte nur noch der Super Bowl. Giants waren klare Außenseiter. Und dann legt tatsächlich Eli Manning kurz vor Schluss noch so einen super Drive hin und führt die Giants zum Sieg und wird auch MVP.
Ja.
Vorher ja noch dieser verrückte Helm-Catch von David Tyree, also auch so ein One-Day-Wonder eigentlich. Also den hat man vorher kaum mitbekommen als Außenstehender und danach auch nie wieder. Und dann tatsächlich 2011 auch nochmal gegen die Patriots mit 21-17 damals, mit einem Touchdown unter anderem von Victor Cruz. Die beiden Super Bowls wirst du dir angeguckt haben.
Safe. Und ich glaube, da hat auch am meisten sich so das manifestiert, weil wenn man alle Teams, die ich mag oder wie ich Sport gucke, wenn man das vielleicht auf ein Narrativ runterbrechen möchte, dann ist es lieber klein gegen groß. Und dann stelle ich mich lieber zu klein. Und natürlich ist New York groß, die Giants sind riesengroß, eine Franchise. Aber gerade zu der Zeit, und jetzt kann ich diese eine Brücke bauen, ich mag einfach die New England Patriots nicht. Und ey, guck mal, ich war kurz auf, ich war in Atlanta beim Super Bowl 51 oder was, war gegen die Rams, wo sie da, schlechteste Super Bowl in der Geschichte, wo sie kurz gewinnen. Und die Fans und so alles, das ist alles so lieblos, weil du jetzt den sechsten Super Bowl in kürzester Zeit, ja, okay, langweilig. So, kein Feuer da drin. Und hier, zu der Zeit, zu sehen, dass du, vor allem der 2-7er, wo du dann ich glaube, die Dolphins sind das einzige Team, das
perfekte Season hat. Wobei man sagen muss, die brauchten nur 16 Siege damals, weil es weniger Regular-Season-Spiele gab.
Ja.
Aber es sind die Dolphins, die einzige perfekte.
Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die Miami Dolphins.
Auch dann, die waren mal gut.
Dann denen was zu versauen, macht die Geschichte natürlich noch schöner.
Ich glaube, bei den Patriots, die sind jetzt halt erfolgsverwöhnt gewesen über zwei Jahrzehnte. Jetzt läuft es gerade nicht.
Ja.
Irgendwann werden sie wieder gut sein und dann werden sie es auch wieder richtig standesgemäß feiern wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich auch. Aber ich habe damals schon, ich kann mich auch da sehr gut an die Bilder erinnern, so von den Paraden da in Manhattan und so, die vom Pfiffs runter oder so. Das war schon geil. So, da war beides überraschend. Ich glaube, in der einen Saison waren sie ja auch gar nicht so schlecht, aber ich glaube, gerade in der sind sie ja nur als Zweiter über Wildcard, glaube ich, reingekommen und dann jedes Spiel knapp. Und es war klar, dass jedes Mal Brady eigentlich gewinnen muss. Und, und dann ausgerechnet gewinnt der Versicherungsvertreter zweimal den Super Bowl.
Über den müssen wir natürlich auch sprechen. Eli Manning, gedraftet 2004 an erster Stelle von den San Diego Chargers. Er hat vorher, das muss man ihm lassen, schon gesagt, auf Anraten seines Vaters, da gehe ich nicht hin. Ihr braucht mich nicht picken, ich gehe nicht zu euch. Sie haben ihn aber gepickt. Und dann gab es den Deal, dass sie mit den Giants, die an 4 Philip Rivers gepickt haben, einen Tausch gemacht haben. Ja. Und die Chargers haben damals auch noch ein paar Giants-Picks bekommen. Also für die Chargers ist es eigentlich optimal gelaufen. Letztlich aber eigentlich ja für beide. Weil Philip Rivers hat jetzt keinen Titel gewonnen, aber war auch über ein Jahrzehnt lang, 15 Jahre oder so, einer der besten Quarterbacks der Liga. Und mit Eli Manning haben die Giants dann tatsächlich zweimal den Super Bowl gewonnen. Aber so, das war das Entree von Eli Manning damals. Nee, mach ich nicht. Leck mich am Arsch.
Da sind wir, wenn Trevor Lawrence dann irgendwann sagt, ey, New York cool, aber Jets könnt ihr vergessen.
Ja, absolut.
Ich will mal sehen, ob das funktioniert. Ob dann zwei die Giants, dann also die Knicks würden dann ja wahrscheinlich so, die machen das in der Tradition, geben dir dann so 6 Erstrunden-Picks der nächsten 4 Jahre und deinen zweiten Franchise-Spieler, damit du den Number-One-Pick kriegst und wundern sich dann, dass sie 10 Jahre verkacken. Bei den Giants weiß ich es nicht genau, aber ich finde die Manning-Geschichte insofern schön. Weil
die ganze Mannings sind ja irgendwie super. Also der Archie Manning, der Vater, war ja auch schon erfolgreicher Quarterback. Ja. Dann hast du Peyton Manning, dann hast du Eli Manning. Und 16 Jahre hat Eli Manning für die Giants gespielt, hat in der Zeit 252 Millionen Dollar verdient, nur für Football. Also jetzt mal die ganzen persönlichen Marketing-Deals mal außen vor gelassen. Zweimal Super Bowl MVP, zweimal Super Bowl-Sieger und trotzdem halt Versicherungsvertreter. Ja, also Witzfigur ist jetzt zu hart, aber es wurden auch echt viele Witze über ihn gemacht, weil halt mal ein Superpass und dann wieder ein Katastrophenpass. Also er war nie unumstritten.
Nee, und ich glaube, das ist auch dann das Problem, so dass du immer, also, selbst von meinem entfernten Gefühl immer, hey, reicht jetzt, okay. Ja. Oh nee, wir gehen
mal raus.
Nee, und dann auch, okay, eine Chance noch und dann, oh, alles klar, hat funktioniert. Oh, ups, Super Bowl gewonnen. Was sollst du machen? Er
wirkte immer so ein bisschen phlegmatisch auf mich. Mir hat so die Ausstrahlung gefehlt. Ging es dir auch so?
Ja, safe. Da bin ich wieder bei meinem Versicherungsvertreter-Gefühl. Ja. Ich muss auch sagen, dass das Ende seiner Ära so halb optimal lief, weil du eigentlich früher hättest einen Cut machen müssen, aber dann immer noch ein bisschen quasi auch der Bonus von 2 Siegen, Super Bowl-Ring von vor 10 Jahren irgendwie noch mitgeschwungen hat.
Ja.
Man sich nicht so richtig trennen konnte. Es scheint ja, wenn du es beschreibst, auch in der Tradition der Franchise auch so zu sein, dass man lange an etwas festhält.
Ja, der hält, glaube ich, den Rekord für die meisten Spiele in Folge. Und dann wurde er ja gebencht plötzlich. Ja. Und dann durfte er aber doch wieder spielen. Also das Ende war wirklich nicht
aber sehr. Aber bei Sims war es ja genauso, auch ja. 100 Jahre im Team. So der Lawrence genauso. Da gibt es also genug Kandidaten dafür. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er am Ende auch lange geblieben ist. Und er hat die letzten Titel geholt, deswegen den schmeißt du nicht einfach raus. Ja. So.
Aber auch komisch, also als damals die Denver Broncos den Super Bowl gewonnen haben, das war das letzte Spiel von Eli Manning.
Ja.
Da wurde ja seine Box natürlich auch gefilmt. Da sind ja alle durchgedreht, aber Eli Manning stand im Hintergrund in der Box und war ja, also hat sich gar nicht so mitgefreut. Das kam ja auch nicht so gut an. Erinnerst du dich dran?
Ja, ja, ja. Aber da ging es doch auch ein bisschen um das interne Wer hat mehr Ringe?
Ja, ja, genau.
Ja,
Peyton dann halt auch den zweiten geholt.
Ja, genau.
Aber unglücklich. Ich meine, das ist der eigene große Bruder. Und dann wirst du gefilmt, wie du da so stehst.
Ja.
Statt dann irgendwie auch ein bisschen mitzujubeln.
Keine Ahnung. Kann ich ja nicht sagen. Ist mir ein Tick zu viel Gossip, aber ja, es ist einfach so, wer weiß, vielleicht hat ihm seine Frau gerade erzählt.
Vielleicht saß auch ein Pups quer.
Ja, genau, was auch immer. Ob man da jetzt so viel reinsetzen sollte. Fakt ist einfach, dass er jetzt nicht, also er ist jetzt kein Franchise. Guck mal.
Muss er denn in die Hall of Fame, deiner Meinung nach? Gehört Eli Manning in die Hall of Fame?
Ey, jetzt fragst du einen Giants-Fan, ja. Zwei Ringe geholt und er hat The Goat zweimal geschlagen.
Und zweimal Super Bowl MVP.
Ja, genau. Ja. Allein dafür muss er rein. So. Aber nicht für die ganzen Saisons drumherum. Und vor allen Dingen in einer Zeit, wo jemand wie Peyton Manning gezeigt hat, kann ich mich noch genau erinnern, als er den Super Bowl gewonnen hat, das hieß es immer letzte Saison. Und du hast gesehen, wie Peyton Manning eine echt bescheidene Saison gespielt hat und langsam sich durchgekämpft hat und das Team gerissen und dann wie ein Leader ist in die Playoffs und dann auch in den Super Bowl geführt hat.
Wobei er im Super Bowl ja echt schlecht gespielt
hat. Ja, also. Aber zumindest hingebracht.
So. Ja, ja, das stimmt.
Und dann irgendwann ist es ja eine Teamsache. Aber das habe ich von Eli Manning in den letzten 4 Jahren nicht gesehen. Nicht in einer einzigen Sekunde.
Zwischendurch war ja auch noch Brock Osweiler dann da. Die Brockwurst. Victor Cruz, über den müssen wir aussprechen. Cruz. Hast du ihn gefeiert?
Ja, voll. Ich glaube, das ist ja dieser Sport lebt ja von so den Superlativen, wenn man ein 50er-Team sieht und eigentlich sind es ja so 3, 4, 5 Namen, an denen du mal Teams festmachen kannst und du dann Wide Receiver hast, die auch noch so ein bisschen was ausstrahlen durch die Art und Weise, wie sie spielen. Ja. Also OBJ ist ja 10 von 10 auf der Skala, aber auch Cruz, ich glaube, der war nicht mal gedraftet.
Nee, war undrafted.
Ja, genau. Und damit, das ist ja noch so Cinderella-Story. Und dann von hinten ins Team rein.
Ich glaube, Wide Receiver 4 oder so. Und dann haben sich alle vor ihm verletzt.
Ja, und auf einmal performt er und wird so richtig zu einer Marke.
Ja. Und dank seines Salsa-Moves natürlich auch immer in der Endzone, ne?
Aber das ist smart.
Ja, total.
Jetzt machen sie es alle. Ich finde das geil, dass sie jetzt diese Kameras aufgestellt haben, wo sich das Team immer hinstellen kann und selber sieht, wie sie ihren Move machen. Aber Cruz, guck mal, der hat es irgendwie ja richtig gemacht, ne? Haut dann diese Sneaker-Serie raus und dann ist so ein Sneaker-Trottel wie ich, denkt, ey, Giants, geil, ey, Cruz, cooler Typ, Sneaker. Und Alter, der packt auch noch meinen Nike Air Cross Trainer in der modifizierten Version raus. Jetzt stehen halt alle, wirklich alle, ich glaube, es gibt 8 oder so, 7 oder, ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Auf jeden Fall stehen sie alle oben auf dem Dachboden.
Gut.
Ja, und sind nichts mehr wert, weil er halt, das finde ich auch krass, ne? Eigentlich so.
Ja, ja, der hat ein verletztes Problem gehabt und so. Ja,
ein Jahr verletzt gewesen, oder zwei sogar.
Noch zu den Bears gegangen, meine ich.
Aber auch aus dem Kader geflogen.
Ja, also und hat nicht lang Also, ne? Not for long.
Aber er ist auch jetzt, glaube ich, irgendwo broadcastmäßig unterwegs. Ne? Ich glaube, irgendwie, der ist auch ein Gesicht irgendwo. Und ist auch, also wenn du den siehst, ich folge dem immer noch auf Instagram, ist einfach ein handsome Guy.
Eli Manning ist übrigens seit kurzem auf Twitter. Falls du ihm noch nicht folgst, das macht wirklich Spaß. Also man lernt ihn ein bisschen kennen. Ja, genau. Auch so, der hat ja auch viele Kinder, viele kleine Kinder, das ist ganz schön. Also heute zum Beispiel habe ich es gesehen, waren sie Gassi gehen mit ihrem Hund. Also, ja, aber also das menschelt dann so, das finde ich ganz schön. Also bis dato wusste ich über Eli Manning so wenig. Ich kannte ihn nur vom Spielfeld oder aus irgendwelchen Commercials. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin so ein bisschen dichter ran. Also Eli Manning ist in meinem Ansehen gestiegen. Ich würde es dir empfehlen als Giants-Fan, falls du ihm noch nicht folgst, folg ihm mal.
Ja, und ich glaube, das hätte ihm 2010 schon besser getan.
Ja, absolut.
Frühzeitiger mal bei Twitter anfangen. Ja. Aber guck mal, das ist ein ganz interessanter Punkt. Findest du, dass Spieler oder dass es generell Spielern besser tut, wenn sie mehr Social Media haben?
Ah, das kann ich nicht pauschal beantworten. Also bei einigen würde ich sagen ja, bei einigen würde ich sagen ganz klar nein.
Also weißt du, was gerade mein Lieblingsaccount ist?
Na?
José Mourinho.
Ach, guck mal, da wusste ich gar nicht. Wo ist der bei Insta oder wo?
Ja, Tottenham Hotspur.
Ja, ich weiß, wo der ist, genau. Also auf welchem Kanal
ich den finde. Ich glaube, es ist Instagram.
Also, zeigt der viel von sich?
Naja, es gibt so ein geiles Foto, wo sie verloren haben, wo er so im Bus sitzt, hier Maske auf und guckt grimmig und I hope my team is very upset like I am and it's morgen um 11 Uhr ist Training. Also, der Humor, den er da hat, ist einfach grandios.
Okay, wusste ich gar nicht. Ist er da aktiv?
Ja, super aktiv.
Okay. Ja, genau. Nee. Ich habe da, nein, ich sag's nicht. Gut, also.
machen wir hinterher.
Lieber nicht, ja. Super Bowl Gewinn 2011. Und seitdem geht's eigentlich stetig bergab bei den Giants. Sie haben nie wieder tatsächlich ein Playoff-Spiel gewonnen, haben sich ohnehin nur einmal für die Playoffs qualifiziert, sind da aber dann aber gleich rausgeflogen gegen die Packers. Also seitdem ist der Wurm irgendwie drin, jetzt auch schon eine ganz schön lange Zeit. Sie hatten ein paar Highlights, OBJ natürlich. Mhm. OBJ irgendwann gedraftet 2014, der halt wie Arsch auf Eimer nach New York passte, vor allem mit seinem Rückhand-Catch natürlich. Ne? Das hat ihn durch die Decke geschossen. Den feierst du ab?
Ja.
Ich finde ihn ein bisschen zu extrovertiert und ein bisschen zu ich und ich bin der Tollste und ich kann ja auch kein Corona bekommen, weil Corona hat in meinem Körper ja keine Chance. Finde ich immer schwierig.
Solche Themen, 100% too much.
Ja.
Cutten wir das aber kurz ab und gucken uns nur den Typen an, wie er vorher in der Liga unterwegs war. Das ist genauso wie Cam Newton. Ich finde, du brauchst so Typen, die einfach drüber sind in einer Liga, die eh schon in ihrer Gesamtentertainment drüber ist. So. Weil nur dadurch schaffst du Individualisierung. Und wenn du dann auch noch sportlich performen kannst, so, und das hat er in seiner Zeit in New York, finde ich, auch gemacht.
Ja.
So, das lief nicht gut, sie waren aber so mittel und du hast gesehen, und dann kommt jetzt auch noch Saquon Barkley, geil, Alter, wir bauen ein Team auf, ja gut, Eli Manning, wir müssen vielleicht bald mal einen neuen Quarter, egal, das funktioniert, und auf einmal ist er weg.
Ja, obwohl er vorher noch einen riesen Vertrag unterschrieben
hat. Ja, genau.
Ja, vorher war bestbezahlter Receiver zu dem Zeitpunkt. Und ist dann zu den Browns gegangen. Und da liefert er ja auch nicht.
Nee, es geht jetzt ja auch, glaube ich, schnell weg. Und das zeigt ja auch, dass... Also
ist ja gut. Heißt es ja.
Ja, Trennung.
Letztes Spiel für die Browns gemacht, jetzt Kreuzbandriss. Ja, ja.
Trennung vor und so. Liegt ja ein bisschen auch daran, weil, wie du schon gesagt hast, ein bisschen drüber ist. Aber dann sind wir wieder in New York. Und ich glaube, du brauchst bei so einer Franchise wie New York, brauchst du Typen, die ganze Stadt fesseln können. Und wenn du einen Typen hast wie OBJ, der im Prinzip die ganze Football-Welt fasziniert durch Sportliches und dann aber auch dadurch, dass jeder weiß, wer er ist, mit zwei Daumen. So, dann funktioniert es.
Ja.
So. Manche Franchises brauchen was anderes. Ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht einmal mehr diesen Leuten auch den Raum geben. Nachdem ich die Geschichte der Franchise kenne, glaube ich aber, sie bräuchten dann doch mehr Versicherungsvertreter als OBJ. Das ist wahrscheinlich.
Wobei Trevor Lawrence, ich weiß wenig über den, aber der wirkt jetzt zumindest von außen nicht wie ein Versicherungsvertreter. Nee. Mit seinen langen Haaren.
Aber das war der letzte davor. Aber vielleicht ist das auch ehrlicherweise der Grund, warum er gegangen ist. Ne? Ich weiß ja, da wird es ja Leute geben, die mehr darüber wissen als ich jetzt. Aber das, was ich mitgekriegt habe, ist es bis heute nicht wirklich plausibel, warum er nicht mehr bei den Giants ist. Mhm. Es ist so eher, ja, es gibt ein Argument, aber come on.
Ja, ich glaube, also so zumindest von seiner Seite aus wurde es ja immer kommuniziert, er sei genervt von der anhaltenden sportlichen Erfolgslosigkeit.
Ja.
Er ist für Größeres geschaffen, deswegen ist er ja auch zu den Browns gegangen.
Richtig, genau. Dass spätestens an der Stelle kannst du, gut, stimmt, Baker Mayfield war ja der Super Bowl-Contender.
Ja, der läuft ja auch. Saquon Barkley müssen wir auch nochmal natürlich kurz drüber sprechen, früh gedraftet. Ist auch super eingeschlagen in dieser Liga, ist jetzt aber gefühlt viel zu oft verletzt. Ne? Also der macht macht nicht, kann nie eine Saison durchspielen, was ja wahrscheinlich auch an seiner Position liegt und so. Ja, aber der scheint nicht so richtig für die NFL permanent geschaffen zu sein.
Ja, das kann ich nicht so einschätzen, nachdem ich diese Saison mit viel Hoffnung reingekommen bin und dann in Spiel 2 sehe, oder wo das war, als er dann auf einmal dieser Knöchel so, wie du in der Live-Bild dann schon siehst, wie der Knöchel so wegknickt und ich mir denke so, okay, scheiße, Saison ist gelaufen. Ist schade, zeigt aber auch, wie dünn das Eis ist, auf dem sich die Giants so in der Gesamtfranchise bewegen. Und da kann ich dir auch, also ich finde, dazu ist so ein Fußballteam ist schon komplex, ne? Ja. Aber so ein Footballteam, dann holen sie dieses Jahr mit diesem Lawrence Taylor, heißt er, glaube ich, mit diesem Number One First Round Pick.
Lawrence Trevens.
Entschuldigung, ja, Namen.
Kann man mit Lawrence Taylor hatten wir auch schon.
Trevor Lawrence. Irgendein Lawrence auf jeden Fall.
Kennst du noch, heißt der Lawrence, der schielende Löwe? Kennst du den noch aus Factory? Ich glaube, die ist auch Lawrence.
Hat auch mal bei den Giants gespielt, glaube ich, ne? Okay. In den 90ern.
Wie ist denn der schielende Löwe aus Factory? Ich glaube, Lawrence.
Keine Ahnung.
Egal.
Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht, krass. Aber ich will nur sagen, dann haben sie jetzt mal so einen Pick gemacht, von dem ich gedacht habe, okay, damit baust du irgendwie Sicherheit ins System, was ich von außen gar nicht verstehe, was das eine Bindeglied ist, das dafür sorgt, dass es jetzt besser läuft, und dann stehen sie noch schlechter. Also, was soll ich sagen?
Das ist zu viel Glaskugel. Ich würde dich jetzt fragen, was meinst du, wann geht's wieder bergauf? Aber das können wir ja auch beide eigentlich nicht seriös beantworten. Deshalb lass uns lieber über Stadion sprechen, das MetLife Stadium. Bis Mitte der 70er haben die, oder bis in den 70er, in die 70er Jahre haben die Giants tatsächlich in New York gespielt. Jetzt spielen sie gar nicht in New York, nämlich sie spielen in New Jersey, MetLife Stadium. Ich war einmal da, allerdings nur beim Preseason-Spiel gegen die Eagles, ich weiß gar nicht mehr, 2000 irgendwas. Du hast aber tatsächlich zwei Regular-Season-Games da gesehen, ne? Genau. Wie ist das denn so? Also für Leute, die jetzt noch nicht da waren, gute Stimmung, macht das Spaß, macht das Bock? Wie ist so deine Erfahrung als deutscher Giants-Fan, dann tatsächlich mal bei den Giants im Stadion zu sein?
Es war voll und ich habe einmal ich weiß gar nicht gegen wen es war, einmal ein Spiel gesehen bei gefühlten minus 25 Grad. Trotzdem war das Stadion voll. Sie pilgern, habe ich das Gefühl. Sie sind auch da, auch den weiten Weg, weil es ja schon nervig ist, da immer über den Hudson rüber, um dann ins Stadion zu kommen. Aber, und das ist so ein grundsätzliches New York-Publikum-Thema. Bei den Knicks noch kräftiger, weil da natürlich die ganzen Touris immer noch mehr unterwegs sind. Ja. Aber es braucht schon was, um das Publikum zu fesseln, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Also es war in beiden Spielen war so ein bisschen Stimmung, aber dann lief es auch nicht und dann hatte ich das Gefühl, dass es auch schnell gekippt. Das ist nicht so ganz zwölfter Mann, wie ich es mir manchmal wünschen würde, was wahrscheinlich in einer Stadt wie New York auch unmöglich ist.
Das ist schon so ein bisschen Opernpublikum auch?
Ja, das weiß ich nicht, aber man muss ja schon sagen, Alter, ich habe damals, beim ersten Mal habe ich mir eine Karte gekauft für 100, glaube ich. Und damit habe ich unterm Dach gesessen, also quasi in der letzten Reihe. Beim zweiten Mal 200 hatte ich ein bisschen mehr was da vorne. Ja. Das musst du ja auch erstmal bezahlen, um dann auch noch dich dahin zu setzen und noch anzufeuern.
Und du willst ja noch was essen und was trinken. Also es ist ja schon ein teures Vergnügen.
Ich finde auch generell, dass Fankultur in den USA, was das angeht, du brauchst ja schon, also es gibt, klar, gibt es Teams, wo es ein größeres Feuer gibt. Ja. Und wahrscheinlich hat es das da in dem Stadion auch gegeben. Da sind 80.000 Leute, Alter. Wenn da auf einer der beiden Endzones mehr Fans sitzen, da war wahrscheinlich die Hölle los. Davon habe ich aber aus 100 Meter Entfernung nicht so viel mitgekriegt. Ja. So, aber es war jetzt nicht so, dass ich das pulverisierendes Gefühl hatte, dass hier das ganze Stadt bebt, weil die Giants spielen.
Bist du so fanmäßig in Giants-Foren oder so unterwegs?
Überhaupt
also siehst
gar nicht.
Du zu, dass du dich irgendwie mit anderen Giants-Fans verknüpfst?
Nee, gar nicht. Da bin ich auch, war ich auch noch nie, habe ich am Fußball auch nie Fanclub seitig gemacht. Mhm. Ist auch ja nicht so viel zum was wir zu sagen gerade.
Hey, super, feiert ihr die Giants auch gerade so?
Ey, ja. Mann, Alter.
Freut ihr euch auch schon so auf das Spiel am Sonntag gegen die Chiefs?
Ja, genau, Wahnsinn. Hey, Redskins. Aber das Absurde ist ja, dass die... Dass,
Redskins gibt es nicht mehr.
Ach ja, Entschuldigung. Ja. Washington Football Team.
Ja.
Formerly known as Washington Redskins. Wenn das jetzt... Das Absurde ist ja gerade bei den Giants aufgrund der wahnsinnig schlechten Division, dass du selbst mit 1-7, die ja jetzt in der Mitte der Saison noch ausrechnen kannst, okay, lass uns nur 3 Spiele in Folge gewinnen, dann können wir ja vielleicht doch nochmal in die Playoffs
klopfen. Das stimmt, also die Division ist halt auch echt nicht vorzeigbar.
das macht alles noch schlimmer. Wenn es wenigstens so wäre, dass du weißt, so, wie in den anderen so, weil da weiß nicht, wo das gerade ist, die Tabelle vorhin mal angeguckt, 6-2, 6-2, 2-6, 2-6, du weißt, okay, das Ding ist durch.
Ja.
Es ist ja so auch, aber es fühlt sich immer noch jede Woche so an, als wir haben noch eine Chance.
Ein bisschen Hoffnung haben wir noch.
Und wenn du das in so einer, das ist kein schönes Gefühl gerade. Deswegen will ich auch nicht so mit anderen so. Schöne Grüße, wenn ihr Giants-Fans seid, meldet euch, wir können gerne gemeinsam leiden.
Ich kenne einige. Einige aus dem Footballerei-Kosmos feiern auch oder fiebern auch mit den Giants.
Gibt ja, dann sind die auch leidensfähig. So
ja, absolut.
Ist man auch wirklich so. Also, ich muss dir auch sagen, diese Saison ist es meine Giants spielen kacke. Mein Fantasy-Football-Team habe ich drei. Carson, Thomas und. Oh, wen noch? Weiß ich nicht, drei, auf jeden Fall meine drei, die
Besten.
Alle verletzt, alle raus. Ich habe in einem Spiel, da habe ich 56 Punkte in der Fantasy League gemacht. Die ganze Saison ist für mich durch.
So. Carsten habe ich auch, der wird ja aber bald zumindest wieder spielen.
Ja, aber das waren so Gefühle, so ja, du sitzt ja, da, die kriegen schon wieder auf dem Arsch, dein Fantasy-Team. So. Dann fange ich an, mich über andere Sachen zu freuen.
Drei Häppchen würde ich dir noch zuwerfen. Das eine ist natürlich das Häppchen Markus Kuhn.
Ja.
Den müssen wir erwähnen. Deutscher, der bei den Giants gespielt hat und auch für den ersten Touchdown eines Deutschen in der NFL gesorgt hat.
Ja.
Damals, als er den Fumble im Dezember 2014 in die Endzone zurücktrug. Den kennst du ja auch ein bisschen, ne?
Ja, geiler Typ. Wir haben uns in Miami kennengelernt. Und nee, schon in zwei, drei NFL-Kosmos, also so der Zone, NFL und so, da haben wir uns mal kennengelernt und haben einen legendären Abend Miami Beach zusammen verbracht. Seitdem auf jeden Fall immer mal in Kontakt und er ist ja jetzt auch noch offizielle Funktion bei den Giants. Mhm. Das ist so meine kleine Hoffnung, dass A, ich nochmal so die eine, das habe ich schon drei, vier Mal gemacht, so
ja.
Nochmal so geschrieben, so sag mal, hast du was für mich, was mir Hoffnung gibt und so. Und dann kam immer ein Jahr, heute gewinnen wir. Und dann kam wieder so eine Niederlage. So.
Okay.
Aber ich mag den Typen unheimlich gerne. Und ich hoffe, dass er seine 5% dazu beiträgt, dass die Giants nächstes Jahr besser werden.
Das zweite Häppchen ist London-Spiele, warst du ja auch. Das allererste London-Spiel im Oktober 2007 war auch mit Giants-Beteiligung.
Ja.
Sie haben quasi den Bums eröffnet. Und haben auch gegen die Dolphins damals gewonnen.
Ich habe sie noch nie in London gesehen, glaube ich. Nur bisher noch nicht. Dafür habe ich, glaube ich, dreimal die Bucks gesehen oder so. Aber
oder die Jaguars, wie
hieß. Ja, Jaguars, genau. Stimmt, ja. Jaguars kommen ja auch. Ja, genau. So, Bucks kommen jetzt auch nicht mehr, ne? Brady wird nicht über den Teich fliegen, glaube ich.
Weiß man nicht.
Die Zeiten haben
das haben sie ja leider nie verkündet, wer gekommen wäre.
Ja.
Das war ja dann schon zu früh mit Corona und so.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, die Giants haben, haben das damals eröffnet, das Ganze. Und jetzt kommt die Liebesgeschichte. Es ist ein bisschen kompliziert, ich muss das auch ein bisschen ablesen.
Okay.
Also, es geht um eine Liebesgeschichte von Timothy Christopher Mara und Kathleen Rooney. Timothy ist der Enkel von Tim Mara. Wir wissen, Tim Mara hat die New York Giants gegründet. Und Kathleen ist die Enkelin von Art Rooney. Das ist der Gründer der Pittsburgh Steelers. Das bedeutet, dass mit ihrer Hochzeit die Dynastien der Giants und der Steelers miteinander verknüpft sind. Die Enkelin der Steelers hat den Enkel der Giants geheiratet. Ist das nicht schön?
Das ist eine süße
ein bisschen wie verbotene Liebe, finde
ich. Das ist eine süße Geschichte.
Das ist das Paradebeispiel dafür, das sage ich ja immer, dass die NFL eigentlich nur eine Soap-Opera ist.
Ja, genau. Und ein Dorf irgendwie.
Auf ihre
Art und Weise.
Also ein Nachkomme der Giants hat eine Nachfahrin der Steelers geheiratet. Tatsächlich.
Heißt aber auch, dass wenn da dann Kinder entstehen, die dann irgendwann vor der Gewissensfrage stehen, welchen Verein sie in 30 Jahren übernehmen wollen.
Das kannst du haben. Sie haben tatsächlich Kinder und die sind beide Schauspielerinnen. Kate Mara und Rooney Mara.
Okay, dann ist das durch, dann sind es die Kinder irgendwann. Aber irgendwo ist jetzt ja eine Verflechtung. Und wofür? Dann ist es nicht mehr, du bist auf jeden Fall die Giants. Sondern es kann sein.
Ja. Aber hast du es mitbekommen? Das fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Die 1985 geborene heißt Rooney Mara. Mara heißt der Vater und Rooney ist ja der Mädchenname der Mutter.
Das ist doch scheiße, oder?
Rooney Mara. Also,
jetzt wird's immer
das besser. Ist so, als wenn man in Deutschland jemanden jetzt Merkel Schröder nennt.
Ja.
Also du heißt Schröder mit Nachnamen und du nennst deine Tochter jetzt Merkel.
Ja.
Ist auch scheiße. Das können auch
nicht. Ein Kumpel von einer meiner engsten Mitarbeiter heißt Jäger und wir haben immer Wetten darauf geschlossen, dass er seinen ersten Sohn Rainer Thor nennen möchte.
Wie?
Rainer Thor möchte er sein
erster. Rainer Thor Jäger. Ja, aber Thor ist natürlich auch schon wieder so ein bisschen
ja, deswegen,
schlecht besetzt.
Deswegen ist es auch durchgefallen.
Ja, okay. Ja, da kann man schöne Sachen machen. Ja.
Das habe ich nicht aus dem Konzept
gebracht. Ja, nee, ich könnte jetzt noch die Rosa-Schlüpfer-Geschichte erzählen, aber das mache ich nicht. Das erzähle ich dir gleich, wenn wir draußen
sind. Ja, okay. Ich kriege hier gleich noch zwei brandheiße Geschichten.
Ja, absolut. Aber die erzähle ich dir off-air. Auf Air. Nico, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso, war mir eine Freude.
Ich hoffe, euch auch. Wie gesagt, wenn wir irgendwas vergessen haben, was wichtig ist, eurer Meinung nach, schreibt es gerne in die Kommentare. Lesen wir, bepöbelt uns gern. Ansonsten drücke ich die Daumen, dass es mit den Giants irgendwann auch mal wieder aufwärts geht. Aber das ist in diesem Sportsystem ja so. Irgendwann wird das passieren.
Ja.
Wenn sie es schlau anstellen.
Lass uns mal den Draft 2021 abwarten und dann geht's richtig los. Ich bin
dann
mir
sicher. Ich sehe dich schon auf dem Trevor Lawrence Hype Train. Abfahren.
Ja, definitiv.
Abfahrt. Abfahrt.
Und dann Kreuzbandriss in der
Ja, kannst Preseason. Du alles haben. Super. Nico, vielen Dank.
Danke dir.
Bleib gesund, kommt gut durch die Woche. Ciao.
Rest warrant, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
OBJ! OBJ!
The greatest comeback in Super Bowl history.